Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung hier zur Netzversammlung. Ich habe das Ganze mal genannt Klimakatastrophe, Kapitalismus und imperiale Lebensweise. Und ich will einsteigen mit einem Verweis auf das, was Dominik bereits genannt hat, nämlich eben die Klimakonferenz, die gerade in Ägypten stattfindet, die in der Tat zu einer Zeit stattfindet, in der sich die Klimakrise immer weiter zuspitzt. Und die Lage ist in der Tat ja bekanntermaßen sehr ernst. Ja, vor der Klimakonferenz entscheiden dann ja auch immer einige Berichte, die nochmal den Ernst der Lage unterstreichen. Also sogenannte Emission Gap Reports, die zeigen, auf welchem Weg wir uns befinden. Das heißt, wie stark die Emissionen eigentlich reduziert werden müssten, um das 1,5-Grad-Ziel, das im Pariser Abkommen vereinbart worden ist, oder im Pariser Abkommen wurde gesagt, wir müssen die Erderwärmung und die Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem im Vergleich zu dem vorindustriellen Zeitalter begrenzen, um den Klimawandel einigermaßen in den Griff zu bekommen. Wir sind gerade auf dem Weg in Richtung 2,8 Grad. Ja. Also bestenfalls werden es 2,4 bis 2,6 Grad werden, wenn die Klimaschutzmaßnahmen, die bisher im Rahmen des Pariser Klimaabkommens zugesagt worden sind, eingehalten werden. Und das ist definitiv viel zu viel. Damit würden Schwellenwerte überschritten, die in der Tat selbstverstärkende Effekte des Klimawandels auslösen würden und die zur Folge hätten, dass der Klimawandel definitiv nicht mehr beherrschbar wäre. Also wir sind in Richtung wir befinden uns in einer Entwicklung, die wirklich geradewegs katastrophische Dimensionen anzunehmen droht. Und insofern ist die Lage wirklich sehr ernst. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt oder nochmal die Frage aufgeworfen, warum befinden wir uns in dieser Lage, wo doch schon so lange Klimapolitik betrieben wird, wo doch schon so lange bekannt ist, wie dringend die Situation ist? Wie lässt sich diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln erklären? Ja, also die Klimawissenschaftler versorgen uns seit Jahrzehnten mit den entsprechenden Daten. Wir wissen seit langem, worum es geht und wie dringend die Lage ist. Aber letztlich waren die letzten Jahrzehnte verlorene Jahrzehnte, was die Klimapolitik angeht. Wie lässt sich das erklären? Was wäre zu tun, um diese Katastrophe noch zu vermeiden? Ich würde gerne zu verschiedenen Punkten was sagen. Ich würde gerne einsteigen mit vorherrschenden Vorstellungen der ökologischen Krise. Ich will zweitens darlegen, warum ich es für wichtig halte, im Zusammenhang mit der Klimakrise über den Kapitalismus zu sprechen. Ich will dann den Begriff der imperialen Lebensweise einführen und kurz die heute dominanten Strategien im Hinblick auf den Klimawandel beleuchten und kritisieren, bevor ich dann mit einigen Überlegungen zu Klimagerechtigkeit und solidarischer Lebensweise schließe. Ja, zunächst die dominanten Vorstellungen der Klimakrise. Das ist eine Grafik, die recht bekannt ist. Sie ist von 2009. Sie ist auch mittlerweile noch mal etwas erweitert worden. Das sind die sogenannten planetarischen Grenzen. Das sind also Grenzen, die von sogenannten ErdsystemwissenschaftlerInnen errechnet worden sind. Sie zeigen verschiedene erdsystemare Prozesse an, die zum Teil den grünen Bereich, also wortwörtlich dann eben auch dargestellt im Inneren dieser Erdkugel, überschritten haben. Das zeigt so ein bisschen plakativ, dass die Lage ziemlich ernst ist. Und zwar sind die Grenzen schon in mehreren Bereichen überschritten worden, etwa bei dem Biodiversitätsverlust, bei der Störung des Stickstoffzyklus und eben bei dem Klimawandel. Das ist eine sehr wichtige Repräsentation der ökologischen Krise, die durchaus aufrütteln kann, die im Jahr 2009 erstellt worden ist, sicherlich auch mit dem Ziel, Handlungsträger, politische Entscheidungsträger aufzurütteln und ihnen nochmal die Dringlichkeit der Lage deutlich zu machen. Das sind wichtige Befunde und ich glaube, wir müssen diese Befunde der Erdsystemwissenschaften, der Klimawissenschaften sehr ernst nehmen. Wir müssen sie gleichzeitig kritisch sehen, diese Repräsentationen, und immer auch fragen, was zeigt das denn und was wird darin nicht gezeigt? Was kommt darin zu kurz? Das zeigt den Klimawandel, die ökologische Krise als ein globales Phänomen, als ein Phänomen, von dem wir irgendwie alle betroffen sind, das wir alle gemeinsam verursacht haben. Der Mensch, die Menschheit ist das Problem. Die Menschheit ist das Problem, weil es gewissermaßen in der Natur des Menschen liegt, immer mehr haben zu wollen, dabei rücksichtslos mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und die Beherrschung der äußeren Natur immer weiter zu treiben, und zwar bis zu dem Punkt, bis das Ganze umschlägt und sich gewissermaßen gegen den Menschen selbst richtet. Ja, in dieser Situation sind wir jetzt. Das ist die Botschaft dieser und anderer vergleichbarer Grafiken. Wie gesagt, ich halte diese Befunde, die dahinter stehen, für enorm wichtig und denke, dass wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Gleichzeitig müssen wir uns die Frage stellen, was durch solche Grafiken, durch solche Repräsentationen eben nicht gezeigt wird. Ich denke, es ist ein Problem, die Ursache für die Klimakrise im Menschen oder bei der Menschheit zu verorten. Wenn der Mensch das Problem ist, das heißt also, wenn die Ursache für die Klimakrise und der ökologische Krise im Allgemeinen gewissermaßen bei der Spezies Mensch liegt, wie lässt es sich dann erklären, dass es innerhalb dieser Spezies erhebliche Unterschiede gibt, was den Naturverbrauch und auch was die Emissionstätigkeit angeht? Und das ist ein Zusammenhang, der in dieser Grafik sehr schön zum Ausdruck kommt. Ich weiß nicht, wie kann ich das hier zum Verschwinden bringen? Ist das? Ja, okay, so ist das. Jetzt kann ich das noch in die Ecke ziehen. Genau, ja, okay. Das ist eine Grafik von Oxfam, also einer NGO, die darauf hinweist, wie unterschiedlich die Verantwortung für die globalen CO2-Emissionen verteilt ist. Was man hier sieht, sind die unterschiedlichen Verteilungen der Verantwortung für die CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2015. Und sichtbar wird, dass die reichsten 10% in diesem Zeitraum für 52% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Allein das reichste 1% war für 15% der CO2-Emissionen verantwortlich. Die ärmsten 50% sind nur für 7% der CO2-Emissionen verantwortlich. Man kann das auch nochmal, das ist diese ganz rechte Spalte, im Hinblick auf das verbleibende CO2-Budget beziehen. Das CO2-Budget in diesem Fall sagt aus, wie viel CO2 darf noch emittiert werden, damit es zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Und da kann man sehen, dass von diesem CO2-Budget, das zwischen 1990 und 2015 verblieben ist, in dem Zeitraum, das von 1990 sagen wir mal, bis 2030 uns verbleibt, in dem Zeitraum zwischen 1990 und 2015 von dem reichsten 1% 9% aufgebraucht worden sind. Von den reichsten 10% wurden bereits 31% aufgebraucht. Die ärmsten 50% haben nur 4% aufgebraucht. Ja. Was diese Grafik jetzt nicht zeigt, ist, dass das reichste 10% mit der Art und Weise zu leben, wenn sie so fortfahren würden, hätten die bis Mitte der 30er Jahre das komplett verbliebene CO2-Budget alleine aufgebraucht, selbst wenn die restlichen 90% der Menschheit von jetzt auf gleich auf null Emissionen runtergingen. Das ist ein ziemlicher Skandal, der deutet auf die Klassendimension des Klimawandels hin. Die Klassendimension, die darin besteht, dass eben nicht die Spezies Mensch verantwortlich ist, sondern dass es erhebliche Unterschiede gibt in der Art und Weise der Verursachung der Klimakrise, dass es vor allen Dingen bestimmte Klassen sind, natürlich auch Reiche, die einen enormen ökologischen Fußabdruck und einen enormen CO2-Fußabdruck haben. Insofern stellt sich tatsächlich die Frage, ob es wirklich die menschliche Natur ist, die den Menschen auf einen Entwicklungspfad gesetzt hat, an dessen Ende die massive Emission von Treibhausgasen steht. Diese Frage ist keineswegs politisch trivial, denn wenn die menschliche Natur schuld ist, ja, wenn wir Menschen schuld sind und wenn es gewissermaßen in der menschlichen Natur liegt, immer mehr haben zu wollen und immer mehr CO2 auch zu emittieren, dann bleibt uns nicht viel als großtechnische Lösung, dann bleibt uns eigentlich nicht viel mehr übrig, als zu versuchen, mit denselben Mitteln, mit denen wir in die Katastrophe geraten sind, auch wieder herauszukommen. Also mit Technik, mit bestimmten Verhaltensänderungen, mit Anreizen, ja, sich anders zu verhalten. Man muss dann eben den Markt in den Dienst der Überwindung der Klimakrise setzen, nachdem wir über den Markt, den kapitalistischen Markt, in diese Klimakrise hineingeraten sind. Viel anderes bleibt uns dann nicht mehr. Deswegen, denke ich, müssen wir über Kapitalismus sprechen. Meine These wäre also, es ist nicht einfach die menschliche Natur, in der die Problemursache zu suchen ist, sondern es ist die Art und Weise, wie wir die Gesellschaft eingerichtet haben. Das wird in der Anthropozän und in der gesamten Klimadebatte unterschätzt. Und das hat fatale Konsequenzen. Wenn das unterschätzt wird, dann bleiben uns entweder nur technische Möglichkeiten oder es wird an die Verantwortung des Einzelnen, der Einzelnen appelliert. Wir alle sind verantwortlich, wir alle müssen uns ändern. Klar, wir alle können einen Beitrag leisten, aber wir können auch nur einen bestimmten Beitrag leisten, weil wir qua Sozialisation in diese kapitalistische Gesellschaft hinein nur sehr begrenzte Handlungsmöglichkeiten haben. Insofern, das Verdienst dieser Debatte um das Anthropozän liegt zweifellos darin, dass sie den verheerenden Einfluss von Menschen auf die Natur zeigt. Sie macht also die ökologische Krise als eine von Menschen gemachte begreifbar. Und insofern kann man damit sehr gut gegen Klimaleugner argumentieren, die bestreiten, dass es die Klimakrise überhaupt gibt. Oder die bestreiten, dass der Mensch dafür verantwortlich ist. Ja, dafür können wir diese Repräsentation sehr gut gebrauchen. Wenn man so will, denaturalisieren diese Repräsentation der Klimakrise Natur. Das ist wichtig. Also wie gesagt, gerade auch im Hinblick auf rechte Klimaleugner, die den Klimawandel, wenn sie denn überhaupt anerkennen, auf natürliche Temperaturschwankungen zurückführen. Allerdings besteht das Problem der vorherrschenden Klimadebatte darin, dass sie im selben Atemzug, wie sie die Natur gewissermaßen denaturalisiert, die Gesellschaft naturalisiert. Ja. Das ist also die Gesellschaft, die einfach so hingenommen wird. Die Gesellschaft mit ihrer Konkurrenz- und Wachstumslogik wird als gegeben, wird als in der Natur des Menschen verortet begriffen. Es wird nicht nach den historischen Entwicklungen, nach den Macht- und Herrschaftsverhältnissen gefragt. Diese Debatte braucht eigentlich gar keinen Begriff von Gesellschaft, weil das Problem ja in der menschlichen Natur liegt. Ich denke hingegen, dass wir einen Begriff von Gesellschaft brauchen, um den Klimawandel begreifen und um ihm auch angemessen zu begegnen. Vor allem brauchen wir einen Begriff von der kapitalistischen Gesellschaft. Kapitalismus, ich meine, das muss ich jetzt hier im ökumenischen Netz nicht sagen, das gilt nicht für das ökumenische Netz, aber für große Teile der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, für die Politik. Ich selber arbeite an einer Wirtschaftshochschule. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Lehrenden, der den Begriff Kapitalismus in den Mund nimmt und der von Klassen spricht. Das ist einfach da nicht üblich, weil eben wir es mit einer Marktwirtschaft zu tun haben und die Marktwirtschaft ist die höchste Stufe der menschlichen Entwicklung. Das ist es mit Sicherheit nicht, beziehungsweise die Marktwirtschaft ist nicht eine zwangsläufige Entfaltung menschlicher Fähigkeiten, die seit der Steinzeit in den Menschen schlummern, sondern sie ist ein Prozess, der sich konflikthaft und mit viel Leid in den letzten 200, 250 Jahren herausgebildet hat. Und als solchen müssen wir es begreifen, denn erst dann, wenn wir das so begreifen, wenn wir den Kapitalismus als ein historisches Phänomen, als ein vergleichsweise junges historisches Phänomen begreifen, werden wir ihn auch in seiner Veränderbarkeit verstehen und können Wege finden, wie wir aus dieser Situation herauskommen. Ja, im Hinblick auf die Natur ist die kapitalistische Gesellschaft von einem fundamentalen Widerspruch gekennzeichnet, der sich mit Marx als Widerspruch zwischen Gebrauchs- und Tauschwertorientierung, zwischen Arbeits- und Verwertungsprozess begreifen lässt. Ich beziehe mich hier auf Marx und vor allen Dingen auch auf Elmar Altvater, der sich mit diesen Fragen sehr eng beschäftigt hat. Der Zweck der kapitalistischen Produktion besteht, und das ist wirklich ein Novum, nicht in der Herstellung von Gebrauchswerten und in der Befriedigung von Bedürfnissen, sondern in der Produktion und Realisierung von Mehrwert. Die Gebrauchswerte von Waren sind für das Kapital nur insofern interessant, als Waren ein bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen müssen, sonst lassen sie sich einfach nicht verkaufen. Ja? Sonst lassen sie sich nicht verkaufen und der ihnen vergegenständlichte Mehrwert kann nicht realisiert werden. Aus diesem Grund steht die kapitalistische Produktionsweise in einem äußerst widersprüchlichen Verhältnis zur Natur, zu den besonderen Qualitäten von Natur. Die kapitalistische Produktion transformiert Natur in einem Ausmaß wie keine Produktionsweise zuvor. Sie ist also unter stofflichen Gesichtspunkten abhängig von Natur. Sie ist angewiesen auf die Besonderheiten von Natur, um immer neue Produkte, immer neue Technologien herstellen zu können, um immer neue Bedürfnisse hervorbringen zu können und sie befriedigen zu können. Gleichzeitig aber abstrahiert sie von diesen Abhängigkeiten von Natur. Gleichzeitig ist sie gleichgültig gegenüber den raumzeitlichen Besonderheiten von Natur. Das bedeutet also, und das ist der immanente Widerspruch dieser Produktionsweise, die kapitalistische Produktion untergräbt als Verwertungsprozess genau die Voraussetzungen, auf die sie als Arbeitsprozess essentiell angewiesen ist. Das wäre der ökologische Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise. Konkurrenzgetrieben und auf Wachstum orientiert, tendiert sie systematisch dazu, hohe soziale und ökologische Kosten zu produzieren, ihre eigenen Bedingungen, die Erde und den Arbeiter, wie Marx das im Kapital nennt, zu untergraben. Das ging aus der Perspektive großer Teile des globalen Nordens lange Zeit gut. Und zwar so lange, wie die Möglichkeit bestand, die sozial-ökologischen Kosten, die die kapitalistische Produktionsweise produziert, zu externalisieren. zu verlagern. Zu verlagern auf künftige Generationen, siehe die Klimakrise, von der künftige Generationen noch viel stärker betroffen sein werden, als wir das sind. Zu verlagern auf billige Arbeitskräfte, auf natürliche Senken im globalen Maßstab. Zu verlagern auch auf unentgeltliche Sorgearbeit in den Ländern des globalen Nordens selber. Nur so, also mit dieser Möglichkeit der Krisenexternalisierung, war auch das hier möglich. Das ist eine Grafik, die ich nochmal einem Aufsatz von Erdsystemwissenschaftlern entnommen habe und die ich eigentlich ziemlich interessant finde. Das ist eine Grafik, die zeigt, dass bestimmte Kennzahlen ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ganz steil nach oben zeigen. Sie sind bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts relativ langsam angestiegen und ab der Mitte des 20. Jahrhunderts steigen sie plötzlich ganz schnell an. Also Kennzahlen wie das Bevölkerungswachstum, das Wachstum des globalen Inlandsprodukts, ausländische Direktinvestitionen, Düngerverbrauch, Wasserverbrauch, die Begradigung von Flüssen, der Papierverbrauch, die McDonald's-Restaurants, der Transport und so weiter und so fort. Also ab der Mitte des 20. Jahrhunderts steigt das ganz steil nach oben. Das ist das, was in den Erdsystemwissenschaften als die große Beschleunigung bezeichnet wird, die dafür steht, dass sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts bestimmte sozial-ökologisch destruktive Produktions- und Konsummuster im globalen Norden verallgemeinert haben. Und das ist das, was Uli Brandt und ich als imperiale Lebensweise bezeichnen. Imperiale Lebensweise meint den überproportionalen Zugriff eines Teils der Menschheit, vor allen Dingen eines Teils der Menschheit im globalen Norden, auf Natur und Arbeitskraft in einem globalen Maßstab. Das heißt also auf Natur im Sinne von Ressourcen, aber auch auf Natur im Sinne von Senken. Senken sind Ökosysteme, die mehr an einem bestimmten Schadstoff aufnehmen, als sie selber an ihre Umwelt abgeben, wie zum Beispiel Regenwälder im Falle von CO2. Das ist der Kern der imperialen Lebensweise. Und diese imperiale Lebensweise, so könnte man sagen, war bis Mitte des 20. Jahrhunderts eher ein Luxusphänomen, ein Phänomen der oberen Klassen. Und es hat sich der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesellschaftlich im globalen Norden verallgemeinert. Das heißt nicht, dass alle auf dieselbe Art und Weise leben, aber man kann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts doch einen erheblichen Aufstieg, eine breitenwirksame Wohlstandssteigerung in den Gesellschaften des globalen Nordens beobachten. Da gibt es nach wie vor ganz starke Unterschiede und die Grafik von Oxfam, die ich am Anfang gezeigt habe, die zeigt diese Unterschiede, im innergesellschaftlichen, aber auch im globalen Maßstab. Nichtsdestotrotz ist es ein Problem, dass sich gewissermaßen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die imperiale Lebensweise gesellschaftlich im globalen Norden verallgemeinert hat, dass etwa auch Arbeiterklassenhaushalte zunehmend etwa von einer ölbasierten Lebensweise abhängig wurden und automobil wurden und so weiter. Das heißt nicht, dass die nicht diese Rechte in Anspruch nehmen sollten. Das heißt nur, dass es erstmal ein Problem ist und dass man da ansetzen muss, wo am meisten verbraucht wird. Das sind in aller Regel die oberen Klassen. Diese Lebensweise, die imperiale Lebensweise, gerät heute an ihre Grenzen. Die Externalisierung, diese Verlagerung von Problemen, von sozialen und ökologischen Kosten in Raum und Zeit funktioniert nicht mehr so einfach. Stattdessen schlagen die sozial-ökologischen Konsequenzen in Gestalt der Klimakrise, der Corona-Pandemie auf ihre Urheber zurück. Und dies wird noch dadurch verstärkt, dass viele Gesellschaften gerade erst mit Macht beginnen, sich diese Lebensweise zu eigen zu machen. Dass sich also gerade etwas nicht nur gesellschaftlich im globalen Norden, sondern wirklich global verallgemeinert, was aus sozialen und ökologischen Gründen definitiv nicht verallgemeinerbar ist. Also um mal eine Zahl zu nennen, etwa 2/3 der Menschheit befinden sich gerade im Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Ja. Wenn aber das 1/3 bereits ausgereicht hat, um die Gesellschaft an den Rand des Abgrunds zu führen, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn andere jetzt das auch so machen. Das heißt nicht, dass wir die anderen jetzt davon abhalten dürfen. Jeder Mensch hat Recht auf ein gutes Leben, sondern diejenigen, die vorausgeprägt sind, vor allen Dingen eben die dominanten Klassen in diesen Gesellschaften müssen deprivilegiert werden, sie müssen in ihren Handlungsmöglichkeiten erheblich beschnitten werden. Es muss eine gesellschaftliche Transformation stattfinden, um die katastrophischen Konsequenzen dieser Entwicklung noch in den Griff zu bekommen. Ja, staatlich-politisch ist diese Problematik in jüngerer Zeit durchaus zum Thema geworden. Also wir wissen, dass es mittlerweile eine Reihe von Versuchen gibt, das Ganze politisch zu bearbeiten. Das unterscheidet die heutige Situation von der Situation unmittelbar nach Ausbruch der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009. Da wurde zwar auch schon über eine grüne Ökonomie gesprochen, aber vor allen Dingen ging es um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, sobald der Wachstumsmotor wieder ansprang, sprach niemand mehr über Ökologie. Heute geht es immer noch um Wachstum, aber um etwas andere Vorzeichen. Ja. Ich will vielleicht zwei Krisenstrategien unterscheiden. Insgesamt unterscheide ich drei Krisenstrategien, die wir heute beobachten können. Von den ersten beiden grenze ich mich ab und die dritte würde ich versuchen zu stärken, weil ich darin eine Chance sehe, die Katastrophe irgendwie noch abzuwenden und in den Griff zu bekommen. Das eine wäre die autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise. Das ist das Projekt der Rechten, die weltweit einen Aufwind haben momentan. Trump stand dafür, Bolsonaro. In Europa gibt es jede Menge Vertreter dieser Spezies. Und das ist in der Tat ein Projekt, das mit aller Macht zu bekämpfen ist. Das ist das Projekt der Rechten, deren Attraktivität für viele auch darin begründet liegt, dass sie diese Exklusivität, die im Normalbetrieb der imperialen Lebensweise immer schon angelegt ist, nun auch in der Krise viel besser zu garantieren versprechen als andere politische Kräfte. Ja, also sie sagen, wir sind in der Lage, also wir versprechen euch, es wird sich nichts ändern. Ihr habt ein Recht darauf, weiterhin auf diese Weise zu leben, viele Ressourcen zu verbrauchen und wir werden dieses Recht exklusiv verteidigen. Wir führen einen Wirtschaftskrieg gegen aufsteigende Nationen. Wir halten die Flüchtlinge euch vom Leib, ja. Wir bauen Mauern, wir setzen Frontex im Mittelmeer ein und so weiter und so fort. Ja. Wir verteidigen diese imperiale Lebensweise autoritär und exklusiv. Die zweite Strategie ließe sich als ökologische Modernisierung der imperialen Lebensweise bezeichnen. Das läuft hinaus auf einen grünen Kapitalismus, basierend auf Marktmechanismen und technischen Innovationen, mit denen die Umweltbelastung reduziert werden soll. Es zeigt sich etwa in der Strategie des European Green Deal, die 2019 auf den Weg gebracht worden ist. Es zeigt sich in vielen Strategien, die momentan von nationalen Regierungen angenommen worden sind. Viele hatten derartige Maßnahmen bereits 2008 erwartet, aber es bedurfte der neuen Klimabewegung und es bedurfte der neuen Klimabewegung, die die wissenschaftlichen Befunde, die immer dringender werdenden wissenschaftlichen Befunde der Klimawissenschaft politisiert hat, damit diese Strategie tatsächlich auch politisch wirkmächtig wurde oder beziehungsweise damit diese Strategie sich im politischen Raum durchsetzen konnte. Das Problem dieser Strategie besteht darin, dass sie auf primär Effizienz setzt. Ja? Also wir wollen im Prinzip den Wohlstand, den wir ihn jetzt haben, beibehalten, aber wir wollen ihn beibehalten, indem wir weniger Ressourcen verbrauchen. Das heißt, wir wollen aus den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen mehr rausnehmen. Wir wollen zum Teil auch die stoffliche Basis des Wirtschaftens ändern. Das ist die Idee der Kreislaufwirtschaft. Ja, Abfall soll nicht mehr Abfall sein, sondern ein Rohstoff, der dann wiederum in anderen Produkten oder in Produktionsgängen Verwertung findet. Das ist im Einzelfall alles sinnvoll, aber zum einen besteht der Fortschritt, die Gefahr, wie der Umweltsoziologe Josef Huber das genannt hat, die Gefahr des Fortschritts am falschen Objekt. Das heißt, dass sehr viel menschliche Kreativität darauf entwickelt wird, bestimmte Dinge weiterzuentwickeln, die eigentlich von Grund auf falsch sind. Also Beispiel Elektromobilität. Enorm viel Kreativität geht da rein, Elektroautos zu konstruieren und besser zu machen. Ja. Aber das Problem ist nicht nur der Verbrennungsmotor, sondern das Problem ist die Automobilität selber. Wir müssen aus dieser Automobilität raus. Wir brauchen weniger Autos und wir brauchen ein anderes Transportsystem. Also es ist eine Art Fortschritt am falschen Objekt. Und zum anderen bleibt auch diese Strategie der ökologischen Modernisierung dem Wachstumsdenken verhaftet, dem Denken, dass man das Wachstum auf eine grüne Grundlage stellen kann, was aber erfahrungsgemäß und nach allen Berechnungen, die aus der Degrowth-Perspektive von Wachstumskritikern angestellt worden sind, nicht machbar ist. Es ist eine Illusion, dass das Wirtschaftswachstum von ökologischen Grundlagen gewissermaßen oder von Ressourcenverbrauch, von der Umweltbelastung entkoppelt werden kann. Relative Entkopplungen sind möglich, also man kann das Wirtschaftswachstum ökologisch effizienter gestalten, aber in aller Regel werden diese Effizienzgewinne durch das schiere Wirtschaftswachstum überkompensiert, mit der Folge, dass dann der Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung doch absolut zunehmen. Und das ist das Problem. Es kommt zu einer Verlagerung von Externalisierungen, etwa von fossilen zu metallischen Rohstoffen. Elektroautomobilität ist enorm ressourcenintensiv. Man braucht metallische Rohstoffe. Auch die auch die erneuerbaren Energien sind ressourcenintensiv. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall die Energiewende forcieren, aber wir müssen uns gleichzeitig die Frage stellen, für was brauchen wir denn Energie oder wollen wir Energie verbrauchen? Weil wenn wir das nicht tun, dann gehen wir davon aus, dass wir den jetzigen Energieverbrauch oder noch einen steigenden Energieverbrauch mit erneuerbaren Energien gewährleisten können. Und das können wir nicht, weil allein die Infrastrukturen, der Aufbau der Infrastrukturen so ressourcenintensiv ist, dass die Ressourcen gar nicht unter nachhaltigen Bedingungen extrahiert werden können. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt und der letzten Strategie. Wir haben das in unserem Buch als solidarische Lebensweise bezeichnet. Diese Grafik hier ist einem Buch des ILA-Kollektivs entnommen, das man auch online findet. Das ILA-Kollektiv ist ein Zusammenhang von Aktivisten, Aktivistinnen, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die ausgehend von dem Konzept, das Konzept der imperialen Lebensweise und die Idee der solidarischen Lebensweise nochmal an ganz verschiedenen Lebensbereichen und bestimmten ökonomischen Bereichen versucht haben, also veranschaulichen, und da sind sehr schöne Grafiken, sehr gute Analysen entstanden. Man findet das alles online unter ILA-Kollektiv, diese Veröffentlichung. Ja, solidarische, ups, ach, da habe ich ja gar nichts mehr, stimmt. Das kommt jetzt alles mündlich. Also, Klimagerechtigkeit und solidarische Lebensweise. Es käme meines Erachtens darauf an, das wäre die dritte Strategie, Klimagerechtigkeit und eine solidarische Lebensweise anzustreben. Das würde bedeuten, eine grundlegende Transformation der vorherrschenden Produktions- und Konsummuster mit der Perspektive einer Überwindung der imperialen Lebensweise und einer Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise. Die Prinzipien hierfür wären zum einen die Suffizienz. Ja? Also ich hatte eben den Begriff der Effizienz im Zusammenhang mit der ökologischen Modernisierung erwähnt. Aber Effizienz ist im Einzelfall durchaus gut, es reicht aber nicht aus. Wir müssen über Suffizienz reden. Und Suffizienz bedeutet, die Frage aufzuwerfen, was brauchen wir für ein gutes Leben? Was ist notwendig für ein gutes Leben? Und wie kann dieses gute Leben so gestaltet werden, dass es nicht zu Lasten anderer in Raum und Zeit geht? Dass also sozusagen die Reichweiten unserer Handlungsfolgen reduziert werden und nicht mehr ökologische und soziale Kosten in Raum und Zeit auf andere übertragen werden. Wir brauchen, das wäre ein weiteres Prinzip, Demokratie und Gleichheit. Und wenn ich von Demokratie spreche, dann meine ich eine radikale Demokratie. Also eine Demokratie, die sich eben auch auf die Bereiche erstreckt, die heute von demokratischen Entscheidungsfindungsprozessen eben nicht erfasst worden sind. Also viele Bereiche der Wirtschaft, in der Entscheidungen getroffen werden, die viele, viele Menschen betreffen, ohne dass diese Menschen eine Möglichkeit haben, am Zustandekommen dieser Entscheidung beteiligt zu werden. Es geht also um eine radikale Demokratie. Radikale Demokratie wäre eine Form der Demokratie, die sich eben nicht nur auf die politische Sphäre, sondern eben auch auf die gesellschaftlichen Machtzentren erstreckt. Ein Beispiel wäre etwa, da können wir nachher noch drüber diskutieren, die Vergesellschaftung von Schlüsselkonzernen, ja, und, oder der Aufbau von Infrastrukturen, die Enteignung von Deutsche Wohnen, wie es in Berlin mit einem Volksentscheid beschlossen worden ist. Und jetzt zögert Franziska Giffey, eine rechte Sozialdemokratin, als Bürgermeisterin, diesen Volksentscheid umzusetzen. Ja, und das wären Formen einer radikalen Demokratie, die sich von der liberalen Demokratie dahingehend unterscheidet, dass eben nicht nur die politische Sphäre, sondern eben auch die gesellschaftlichen Machtzentren demokratisiert und unter gesellschaftliche Kontrolle gebracht werden. Und vielleicht als eine Strategie, die das anstreben könnte, das wäre etwas, was ich, das wäre mein dritter und letzter Punkt hier zu dieser Strategie der solidarischen Lebensweise und der Klimagerechtigkeit. Das wäre etwas, was man mit dem Begriff der realen Utopie oder des radikalen Reformismus bezeichnen könnte. Ich denke, wir können nicht mit der Forderung, lasst uns den Kapitalismus abschaffen, Politik machen. Das funktioniert nicht. Das ist viel zu abstrakt. Ja. Ich glaube, worauf es ankommt, ist, dass wir Einstiegsprojekte formulieren, Einstiegsprojekte finden, die sehr konkret sind, die unmittelbar umsetzbare Forderungen oder unmittelbar einsichtige Forderungen beinhalten und gleichzeitig einen utopischen Überschuss aufweisen, die also in der Art und Weise, wie sie umgesetzt und formuliert werden, über das Bestehende hinausweisen. Und da gibt es, wie ich finde, eine ganze Reihe von Ansätzen, die in letzter Zeit diskutiert werden. Die jüngsten sind sicherlich die Vergesellschaftungsansätze, die vor 3 Wochen nochmal bei einem Vergesellschaftungskongress an der TU Berlin vorgestellt und diskutiert worden sind, die ich für sehr weiterführend halte. Es gibt hier sehr interessante Forderungen oder Projekte in vielen verschiedenen Bereichen, Energievolksentscheide, Energiedemokratie, Ernährungssouveränität, deutsche Wohnen enteignen, ja, die bewegen gegen die Automobilität und so weiter für eine Rückgewinnung der Kontrolle über den städtischen Raum, über den öffentlichen Raum von der Automobilität. Das sind Ansätze, die ich hier für sinnvoll halte, weil sie sehr einsichtig sind, weil sie für viele Menschen eine unmittelbare Verbesserung ihrer Lebensqualität bedeuten wird, weil sie sogar im Hinblick auf den Klimawandel eine enorme Dringlichkeit bekommen. Ich glaube, vieles von dem, was wir als Linke immer gefordert haben, das gewinnt sozusagen durch die Klimakrise und die Notwendigkeit, uns an diese Klimakrise anzupassen, nochmal an Dringlichkeit. Es wird gewissermaßen zu einer unabweisbaren Notwendigkeit, weil ansonsten viele Menschen diese Klimakrise einfach nicht überleben werden. Ja, das wären einige Punkte, die eine Richtung andeuten, in die ich es für sinnvoll halten würde zu denken. Ich glaube, so Utopien, also reale Utopien, radikale Reformismen, die Strategien von Vergesellschaftung sind vielversprechende Ansätze, die natürlich bisher nur von einer kleinen Minderheit vertreten werden, aber die ein radikales Potenzial aufweisen, das gleichzeitig mit sehr konkreten Projekten verbunden wird und das uns helfen könnte, aus dieser sehr schwierigen Situation herauszukommen. Wir wissen alle, wir können den Klimawandel nicht mehr aufhalten, der findet statt und der wird sich auch noch verschlimmern, das ist gar keine Frage, ja, aber wir können ihm entgegenwirken und damit die schlimmsten Folgen in den Griff bekommen und vor allen Dingen eben auch diese Gesellschaft in die Lage versetzen, sich so daran anzupassen, dass davon alle profitieren, dass davon alle die Möglichkeit haben und nicht nur eine kleine Minderheit in der Lage ist, sich diesen Folgen zu entziehen und sich an den Klimawandel anzupassen. Soweit meine Überlegungen. Vielen Dank.